Vorstandsneurotiker.
Hier ist der Wohlstandsneurotiker, der Podcast der Neulandrebellen. Mein Name ist Tom J. Welbrock. Und ich weiß nicht, möchte kurz was zu Robert Habeck sagen. Soll ja jetzt auch nicht so wahnsinnig lange dauern, aber wenigstens ganz kurz. Bei Robert Habeck habe ich das Gefühl, der kann auch aus dem Telefonbuch vorlesen und trotzdem springen die Medien auf voller Begeisterung, ob dessen, was er denn da gerade wieder von sich gegeben hat. Ich finde das ehrlich gesagt nicht und möchte ein paar ganz kleine Anmerkungen machen.
Das Jahr geht nun langsam zu Ende. Ein Jahr, das viel von vielen gefordert hat. Politisch und persönlich. Vielleicht wird es einmal das Jahr gewesen sein, von dem wir sagen werden, dass wir endgültig merken, wie die Krisen dieser Zeit direkt auf unser Leben durchschlugen.
Ja, vielleicht wird es auch, das hoffe ich jedenfalls, das Jahr werden, in dem dann irgendwann die Historiker mal darüber schreiben, dass die Grünen und die Ampelkoalition das Land so dermaßen kaputt und gegen die Wand gefahren haben, wie es keine Regierung zuvor getan hat. Das würde ich mir wirklich wünschen.
Krisen. Davon haben wir viel zu viele. Noch immer wütet der russische Angriffskrieg mit all den Toten. Zigtausend Soldaten sind gestorben, sterben täglich. Auch jetzt, während ihr dieses Video schaut.
Ja, und zwar wegen eines Krieges, der hätte vermieden werden können, der überhaupt nicht hätte stattfinden, überhaupt nicht beginnen müssen, wenn NATO, USA, Westen und natürlich auch Figuren wie Robert Habeck das verhindert hätten. Das war aber nicht der Plan, das war nicht das Vorhaben. Der Plan und das Vorhaben war, diesen Krieg beginnen zu lassen und ihn nach Möglichkeit in die Länge zu ziehen, soweit es irgend geht.
Ich habe auf keiner Seite noch auf Mit der Trauer und der Söhne, Frauen, die von meinen Kindern gefallen für den Irrsinn und Größenwahn Putins, der sie in einem sinnlosen imperialistischen Krieg heizt. So viel zerstörte Leben, sehr in Herzen.
Dann ist da die Klimakrise. 2023 war das wärmste Jahr seit 125.000 Jahren.
Ja, das wärmste Jahr seit 125.000 Jahren. Wem will, ich meine, gut, er kann das machen, er kann das erzählen, weil es wird ihm einfach geglaubt und die Medien leisten Schützenhilfe und sagen, ja, es ist schon so. Wenn ich jetzt sage irgendwie, also zumindest in Deutschland hat man davon nicht so wahnsinnig viel mitgekriegt, dann kommen natürlich gleich wieder die Kratzköpfe um die Ecke, die sagen, ja, man kann es ja nicht nur auf Deutschland beziehen, die Temperaturen weltweit und so weiter. Ja, weltweit muss man natürlich. Aber wenn natürlich die Temperaturen gemessen werden in der Nähe von Städten oder vielleicht sogar Vulkanen, gut, dann hat man einfach Werte, die einfach keinen Sinn ergeben. Das gilt im Übrigen auch für CO2. Da ist das Problem ja das Gleiche. Aber gut, okay, das wärmste Jahr seit 125.000 Jahren. Ich weiß gar nicht, gibt es da noch Überlebende? Vielleicht könnte das ja einer irgendwie bestätigen oder dementieren oder so.
Und der erbitterte Konflikt um das Heizungsgesetz hat gezeigt, dass Klimaziele nicht ohne Veränderung Wirklichkeit werden und dass Klimaschutz umstritten ist, wenn er konkret wird. Es hat gezeigt, dass wir um das richtige Maß und das richtige Tempo ringen müssen.
Ja, aber genau das kriegt ihr ja eben nicht hin. Es gibt hier kein richtiges Maß und kein richtiges Tempo. Es gibt nur Punk und Inkompetenz und den totalen Schwachsinn und völlig unüberlegte Handlungen und Spontanität und Verantwortungslosigkeit. Also, was soll man dazu noch sagen?
Und es wird auch weiter werden müssen. Aber es hat auch gezeigt, dass wir uns einigen und weitreichende Gesetze beschließen können.
Dann gibt es da die großen Fluchtbewegungen. Menschen fliehen vor Krieg und Verfolgung. Sie versuchen, aus Armut zu entkommen. Sie riskieren ihr Leben auf der gefährlichen Fahrt über das Mittelmeer, um ein besseres Leben zu suchen. Und
ja, und wer will es ihnen verdenken? Menschen verschwinden nicht aus ihren Ländern, wenn es den Ländern einigermaßen gut geht. Wenn aber der Westen, die NATO, USA und auch Kandidaten wie du, Robert Habeck, wenn die dafür sorgen, dass es den Ländern eben nicht gut geht, durch Raubbau, durch Intervention, durch Regime-Changes, durch Kriege, durch Landgrabbing und was es noch alles gibt, dann geht es den Menschen da beschissen. Und wenn es den Menschen da beschissen geht, dann suchen sie nach anderen Möglichkeiten und dann kommen sie halt zu uns. Aber kein Mensch, dem es in seinem Land gut geht, will sein Land verlassen. Die wenigsten.
Aber der Zustand in Europa, er ist unhaltbar. Tausende sind ertrunken, ertrinken oder werden weggesperrt.
Und hier bei uns im Land entstehen Konflikte, wenn die Turnhallen für Geflüchtete genutzt werden und der Sport ausfällt, wenn Sozialarbeiter sich buchstäblich zerrissen fühlen.
Ja, klar, klar. Die Toten im ukrainischen Krieg, die russischen und die ukrainischen Toten, die Soldaten und die Zivilisten, die hast du genauso zu verantworten wie die Ertrunkenen im Mittelmeer. Und dann kommst du um die Ecke und sagst irgendwie, jetzt stellt euch mal nicht so an, wenn mal wegen der belegten Sporthalle der Sportunterricht ausfällt und ein paar Sozialarbeiter vielleicht in sich innerlich zerrissen sind. Die Kommunen gehen am Stock, die wissen überhaupt nicht mehr wohin mit den ganzen Menschen. Da entstehen extreme, aggressive Gemengelagen. Das hast alles du zu verantworten, gemeinsam mit deinen Komplizen in der Ampelregierung und aus deiner Partei. Du sprichst über tote Menschen und du sprichst über Menschen, denen es schlecht geht und du sprichst über Kriminalität, über überforderte Kommunen, so, als wenn du damit überhaupt nichts zu tun hättest. Aber du bist der Ausgangspunkt. Du und deine Komplizen, ihr seid der Ausgangspunkt.
Und Rechtspopulisten, sie beuten all das aus, um Hass zu schüren. Auch das gehört zu diesem Jahr. Der Aufstieg der Rechtsradikalen in Deutschland zu bisher ungeahnten Umfragehöhen und den Wahlerfolgen als Landräte und Bürgermeister.
Nur ganz kurz als Anmerkung. Robert Habeck meint damit nicht die AfD, die FDP, ja, ist auch gut, nicht die AfD, jedenfalls nicht ausschließlich, sondern er meint, liebe Zuschauer, die vielleicht jetzt hier vor dem Bildschirm sitzen, sich dieses Video angucken und die AfD wählen oder mit dem Gedanken spielen, AfD zu wollen, er meint auch Sie, liebe Wähler, Rechtsradikale.
Das Jahr hat auch das Erfolgsmodell der Rechten aufgedeckt. Sie schüren Ängste, um sich von ihnen zu nähren.
Aha. Interessant. Mir fällt da gerade die Corona-Episode ein. Was hat denn da die Bundesregierung gemacht? Zuerst die alte GroKo und dann die neue Ampel. Beide haben Angst geschürt. So viel wie nur irgend möglich wurde Angst geschürt. Ich weiß nicht, erinnert ihr euch an dieses geleakte oder irgendwie an die Öffentlichkeit gelangte Papier aus dem Bundesinnenministerium oder irgendwo, wo das herkam, in dem explizit drin stand, dass den Leuten Angst gemacht werden soll, inklusive von Kindern. Es wurde formuliert, dass für Kinder es nichts Schlimmeres gibt, als für den Tod ihrer Eltern oder Großeltern verantwortlich zu sein. Das müssen wir, das war der Tenor, dieses Schreiben, das müssen wir ausnutzen. Das, würde ich mal sagen, ist Angst schüren. Oder die völlig absurde Annahme, Putin würde nach Berlin marschieren oder nach Brüssel oder Wien oder wohin auch immer, um seine imperialen Gelüste auszuleben. Das nenne ich Ängste schüren. Oder der Klimawandel. Wir werden alle sterben, wenn wir jetzt nicht Maßnahmen ergreifen. Die wird dann aber gar nicht ergreifen. Und von denen wir auch Kriege grundsätzlich ausklammern, die haben mit Klimawandel dann plötzlich nichts zu tun, obwohl der größte Klimawandelverursacher auf jeden Fall Kriege sind. Aber auch dort wird Angst geschürt und die kleinen pathologisierten, psychisch angeknacksten Jugendlichen, die Jungs und Mädels, die ihre Schule ab die Schule abbrechen, die ihre Ausbildung abbrechen, ihren Job kündigen oder sich womöglich noch sterilisieren lassen, um sicherzustellen, dass sie nicht womöglich aus Versehen schwanger werden und dann ihre Kinder direkt in den Klimatod schicken. Das nenne ich Angst schüren. Das hast du alles gemacht, Robert, du und deine Komplizen, das habt ihr alles gemacht. Und jetzt willst du uns was von Rechtsradikalen erzählen, die Ängste schüren? Ihr seid die zu Fleisch gewordene Angstschürmaschine.
Denn in einer Zeit des Umbruchs ist es leicht, Angst zu machen. Angstschürer, sie finden gerade viel Futter. Wir können uns nicht blind darauf verlassen, dass Deutschland die unentnehmbare, demokratische, liberale, weltoffene, unerschütterliche Bastion ist. Nein, wir müssen um und für unseren Rechtsstaat kämpfen und unsere Demokratie lebendig halten. Stark, widerstandsfähig.
Und schließlich ist da der Krieg in Israel und Gaza, der uns als Land mit der Geschichte, die wir haben und die uns geprägt hat, noch einmal besonders angeht. Und der hier bei uns in Deutschland ein unerträgliches Maß an Antisemitismus hervorgebracht hat.
Das würde ich als Lüge, mindestens aber als Behauptung einordnen wollen. Die Frage ist ja immer, wie man Antisemitismus interpretiert oder definiert. Und seit dem 7. Oktober hat es sich dummerweise eingebürgert oder ist eingebürgert worden von Robert und seinen Komplizen, dass jedes kritische Wort in Richtung der israelischen Regierung als Antisemitismus eingeordnet wird. Auf diese Art und Weise kann man natürlich Antisemitismus enorm in die Höhen treiben. Es sollte aber normalerweise zum gesunden Menschenverstand dazu zu gehören, zu wissen, dass Kritik an einer israelischen Siedlungs- und zerstörerischen Politik nichts mit Antisemitismus zu tun hat. Gar nichts.
Was wiederum zu viele nur allzu bereit aufgreifen, um Feindschaft gegen Muslime zu schüren. Aber es ist möglich, die mörderischen Taten der Hamas zu verdammen und trotzdem um die vielen Toten in Gaza zu trauern.
Ja, es ist aber offensichtlich nicht möglich, Israel von diesem Weg abzubringen. Solidarisch mit Opfern zu trauern, hilft niemandem irgendetwas. Insbesondere, weil es eine leere Worthülse ist, die überhaupt nichts zu bedeuten hat. Was Israel in Gaza macht, ist Völkermord. Nichts anderes. Und auch dafür gibt es keine Rechtfertigung. Selbst wenn am 7. Oktober von der Hamas die doppelte Anzahl Israelis getötet worden wären, wäre das kein Grund, einen Völkermord zu begehen. Das können wir jetzt bis in die Tiefe ausdiskutieren, aber da fehlt jede Verhältnismäßigkeit. Jede Verhältnismäßigkeit. Und sich solidarisch mit den Opfern zu zeigen, ist ein Schiss, nicht mehr und nicht weniger. Ich glaube, Olaf Scholz hat gesagt, da waren schon 10 oder 12.000 Palästinenser tot, 60-70% von denen Frauen und Kinder. Da hat Olaf Scholz gesagt, dass er davon ausgeht, dass Israel sich ans Völkerrecht hält. Ach echt? Und wann soll Israel oder darf oder müsste Israel damit anfangen? Bei 20, 30, 40, 50, 100.000 Toten? Netanyahu hat gesagt, sinngemäß, dass sie sogar das Recht hätten, 2,2 Millionen Palästinenser zu töten, weil sie irgendwie alle mit der Hamas zu tun haben. Entweder sind sie selbst Hamas-Mitglieder, sie sind Sympathisanten oder sie sind menschliche Schutzschilde. Aber auch dann kann man sie töten, um die Hamas zu töten, weil ja auch die menschlichen Schutzschilde was mit der Hamas zu tun hat. Kein Land dieser Welt lässt das unkommentiert so stehen. Und Deutschland mit seiner besonderen Geschichte, klar, Völkermord, kennen wir uns aus. Deutschland mit seiner besonderen Geschichte zeigt sich solidarisch mit den Opfern. Geht aber davon aus, dass Israel völkerrechtskonform handelt. Wow.
Ist möglich, solidarisch mit Opfern zu sein, ohne blind zu werden für Täter und Taten. Nicht alle, aber viele, sehr viele haben das 2023 bewiesen und bei denen möchte ich mich von Herzen bedanken.
Wir sind mitten in einer großen Umbruchphase. Als Menschen, als Bündnis der Menschen, das unsere Gesellschaft formt. Als Regierung, die wir gewählt worden, um Entscheidungen zu treffen. Und es sind keine leichten. Aber treffen müssen wir sie. Sich aus dem Staub machen ist keine Alternative.
Zunächst mal wäre ich schon verdammt dankbar und es wäre uns allen weitergeholfen, wenn genau das passieren würde, wenn ihr euch aus dem Staub machen würdet und zwar so weit weg wie möglich, vielleicht sogar außerhalb des Planeten irgendwas findet. Und was die Entscheidungen angeht, die ihr getroffen habt, möchte ich auf eine Entscheidung kurz in aller dezenten Form hinweisen. Ihr habt offensichtlich nach der Wahl die Entscheidung getroffen, dass Waffenlieferungen in Krisengebiete, so wie ihr es vor der Wahl angekündigt habt, was für euch ein absolutes No-Go war, nach der Wahl dann doch in Ordnung ist. Das war sicherlich eine schwierige Entscheidung, aber ihr habt sie getroffen.
Wir arbeiten also daran, die Krisen einzudämmen, wo es geht, die Folgen zu mildern, wo wir es können, die Zukunft zu bauen.
Aber zur Wahrheit gehört auch, dass wir mit der Gleichzeitigkeit der Krisen leben werden müssen. Dass sie keiner wegzaubern kann, dass wir immer wieder bergauf werden kämpfen müssen und dass die Wirklichkeit uns die Herausforderung diktiert und die Wirklichkeit nicht weggeht, wenn man sie ignoriert. Und wer euch etwas anderes erzählt, erzählt euch etwas Falsches.
Ja, also das geht jetzt raus an all die, die uns ständig erzählen, dass die Wirklichkeit weggeht, wenn man sie ignoriert. Weil man hört und liest es ja jeden Tag auch in den alternativen Medien. Ständig kommen da irgendwelche Leute um die Ecke, die sagen, hier, pass mal auf, Leute, die Wirklichkeit, die geht weg, wenn ihr sie ignoriert. Na, kennt ihr doch, ne? Also jeden Tag muss man sich mit diesem Argument auseinandersetzen und muss klar machen, nee, die geht nicht weg, die Wirklichkeit, wenn man sie ignoriert. Also, Robert, danke für diese, ich würde es als Fortbildung bezeichnen wollen, als grundsätzliche Fortbildung über die Eigenschaften der Wirklichkeit.
Das Wichtigste ist, dass wir trotz Rückschläge, trotz neuer Brandherde nie nachlassen dürfen, dafür zu arbeiten, dass es besser wird.
Das ist mein Antrieb und das ist mein Streben, dass wir uns den Schwierigkeiten stellen, dass wir Probleme lösen und wenn eins gelöst ist und das nächste kommt, weitermachen und jeden Tag weitermachen.
In dem Zusammenhang wüsste ich jetzt ganz gerne mal, weil er das ja gerade sagt, vielleicht kann mir jemand helfen, vielleicht könnt ihr es in die Kommentare schreiben. Welche Probleme haben eigentlich Habeck und seine Komplizen bisher gelöst? Also jetzt mal so ganz konkret. Also ich meine, er sagt ja, also wenn wir eins gelöst haben, dann kommt das nächste, beziehungsweise wir bauen das nächste, wir bauen ja die Probleme für unsere Zukunft oder irgendwie so. Vielleicht hat er es auch anders gemeint. Aber ganz konkret, welche Probleme haben Habeck und die Ampel bisher gelöst? Oder vielleicht erstmal nur eins. Wenn ihr mehr habt, wunderbar. Aber eins wäre schon cool. Wie gesagt, mir fällt im Moment einfach keins ein.
Die Aufgabe, vor die uns das Urteil des Verfassungsgerichts nach der Klage der Unionsfraktion gestellt hat, war, ad hoc große Milliardensummen einzusparen. Diese Aufgabe haben wir uns gestellt. Wichtig war mir, eine soziale Balance zu wahren und wichtige Entlastungen abzusichern.
Zum Beispiel, dass wir als Staat die Idiomlage bezahlen und nicht die Bürgerinnen und Bürger. Und wichtig war mir, Investitionen für zigtausend Arbeitsplätze und Wertschöpfung in Deutschland weiter zu ermöglichen. Und das geht. Im Saarland haben tausende Stahlarbeiter und ihre Familien in den letzten Wochen gezittert, ob der Umbau zur klimaneutralen Stahlproduktion kommen kann oder ob in ein paar Jahren dort die Lichter ausgehen. Buchstäblich. Jetzt haben wir die Förderung in Brüssel erreicht. Sie kommt.
Es ist Wahnsinn. Es ist wirklich Wahnsinn. Es ist wirklich, wirklich Wahnsinn. Es ist jetzt ja schon angekündigt worden, dass aufgrund des Bundesverfassungsgerichts ab nächstem Jahr, im Prinzip ab sofort gewissermaßen, auf die Deutschen eine Sparwelle von Seiten des Staates zukommt, die den einen oder anderen wahrscheinlich Kopf und Kragen kosten wird und die viele, viele, man muss sagen, Millionen Menschen in finanziell wirklich arge Bedrängnis bringt. Der Mann erzählt, ohne rot zu werden, das genaue Gegenteil. Er behauptet den Menschen, die schon jetzt ausbluten, finanziell, wirtschaftlich, inzwischen übrigens natürlich auch psychologisch, dass er denen hilft. Nichts davon wird eintreten, nichts davon wird kommen. Es wird schlimmer und schlimmer und schlimmer werden. Was aber ganz bestimmt kommen wird, ist, dass weiterhin in den Ukraine-Krieg Geld investiert wird. Millionen, milliardenfach. Daran wird sich nichts ändern. Geld, das hier im Land gebraucht werden würde. Für die Menschen, die hier im Land nicht mehr ein- und aus wissen, denen das Wasser bis zum Hals steht. Und er stellt sich hin und sagt, machen wir alles. Ein Scheißdreck macht ihr.
Jetzt haben wir die Förderung in Brüssel erreicht. Sie kommt. Das gleiche gilt für viele Mittelständler, andere Stahlunternehmen, für Investitionen in Ostdeutschland, für Chips- und Batteriezellenfertigungen. Die Investitionen schaffen Zukunft, Sicherheit und Perspektive für viele tausend Menschen. Das ist ein großer Schritt. Und ich war beim Urteil des Verfassungsgerichts nicht sicher, ob er noch gelingen kann. Jetzt kann ich sagen, er gelingt. Aber mach den Urteil für Einschlag.
Die Konsequenz heißt, wir können weniger machen. Das ist die Realität, mit der wir umgehen müssen.
Das ist die Realität, mit der wer genau umgehen muss? Ihr als Regierung? Ich lach mich scheckig, ehrlich.
Hauptsache, wir stellen uns ernsthaft und ehrlich den neuen Herausforderungen und hören nicht auf, Neues zu denken, nur weil vor 15 oder 20 Jahren einmal etwas gedacht wurde. Ich weiß, dass bei dieser Debatte gefestigte Ansichten aufeinanderprallen. Bei dieser und auch bei ganz vielen anderen Debatten, die wir gerade führen müssen. Migration, Klima, Energie, Europa. Aber die Krisen dieser Zeit zwingen uns, uns zu hinterfragen. Sie dulden keine einfachen Antworten. Doch sie verbieten Antwortlosigkeit. Sie erlauben nicht blind an Dogmen festzuhalten, sondern verlangen, dass man Türen öffnet.
Ein Dogma fällt mir dazu ein. Das nennt sich Wirtschaftssanktionen. Das ist auch so ein Dogma, an dem blind festgehalten wird. Ich glaube, gegenüber Russland wurde irgendwie mittlerweile, ich weiß gar nicht, wie viel sind das, die ganzen Sanktionspakete, 12, 13, 14, 27, irgendwie sowas in dem Dreh. Daran wird blind festgehalten, obwohl man dadurch aus Sicht von Robert Habeck und seinen Komplizen Russland nicht im geringsten geschadet hat. Oder so viel vielleicht. Ansonsten wurde nur dem eigenen Land geschadet. Wurden nur die Menschen im eigenen Land einer verheerenden Sanktionspolitik ausgesetzt, die auch nicht dazu beitrug, Kriegsziele zu erreichen, auch nicht dazu beitrug, Russland zu schwächen, die dazu beitrug, die Menschen im eigenen Land zu schwächen. Aufgrund der verheerenden Energiepolitik und des blinden Dogmas, kein billiges Gas mehr aus Russland beziehen zu wollen, das wir ja sowieso beziehen, über Umwege und viel, viel teurer, aber sei es mal drum, das ist ein Dogma, dass blinder eigentlich kaum sein könnte. Und darüber hinaus ist es ein Dogma, das auch noch andere Länder in Mitleidenschaft zieht. Was im Übrigen auch eine Erklärung dafür ist, dass nicht Russland auf der Welt isoliert ist, sondern mittlerweile längst Deutschland. Aber Deutschland ist so isoliert, dass es von dieser Isolation überhaupt nichts mitbekommt. Das ist wiederum eine Meisterleistung von Robert Habeck und Co. Und dazu zählt natürlich auch die Presse.
Diese Bereitschaftsoffenheit. Sie droht verloren zu gehen. Aber wir brauchen sie. Im kommenden Jahr werden wir sie brauchen, wie wir sie in diesem Jahr brauchen. Die Wirtschaft zu treten, die hat sich jenseits von Machtprogrammen verstanden. Die Offenheit, um Menschen leben zu lassen und auf Zwischenspiel zu hören. Das darf nicht verloren gehen, in die Brüche stehen, die Zeit von uns zu
trauen. Deutschlands Stärke war immer, dass es in großen Krisen zusammengestanden hat. Und andere Länder haben uns oft genug für diese politische Kultur der Mitte, des Ausgleichs beneidet.
Ja, ich erinnere an die Entspannungspolitik von Willy Brandt. Die Jüngeren werden sich nicht erinnern oder wissen überhaupt nichts davon, die Älteren werden sich vielleicht erinnern. Das war tatsächlich etwas, worum uns die Welt beneidet hat, um die diplomatischen Fähigkeiten, um die Möglichkeiten, Versöhnungen anzustreben und diese auch umzusetzen. Davon ist nichts mehr übrig. Davon ist gar nichts mehr übrig. Du, Robert Habeck, bist doch das kriegsgeilste Monster neben Annalena Baerbock innerhalb der Grünen, das man sich nur vorstellen kann. Wobei, da würden mir noch ein paar andere einfallen. Aber lassen wir es. Und was die Entspannungspolitik von Willy Brandt und der SPD angeht, das doch mal so als kleine Randbemerkung. Auch die ist endgültig zu Grabe getragen worden. Lars Klingbeil, der möchte lieber Krieg mit Russland als der Entspannungspolitik. Und damit steht er in seiner Partei nicht allein da. Okay, also was steht hier? Politische Kultur der Mitte des Ausgleichs?
Das sollten wir bei aller Schärfe des Disputs zwischen den politischen Parteien aufrechterhalten, pflegen und auch wiederbeleben. In diesem Sinn, und weil nun bald wirklich Weihnachten ist, erlaube ich mir noch eine kleine Geschichte. Ich hatte vor 2 Tagen Besuch von einem israelischen Politiker, Yair Lapid. Er brachte mir etwas mit. Dies ist eine Taube, eine Friedenstaube. Ein Schmied in einem Kibbutz fertigte sie aus einer abgefangenen Rakete.
Eine israelische Friedenstaube einer israelischen Regierung, die dabei ist, aktiv, gnadenlos, brutal einen Völkermord zu begehen. Das schlägt ihm fast wirklich den Boden aus.
Und als er Pizzi mir gab, fing er eine Textzeile ein. Der Taubenweißeste flog auf, ich darf nicht lieben. Ich wusste gar nicht mehr genau, woher ich das kannte, hab danach geschlagen. Die Worte stammen aus einem Gedicht, das ich von früher irgendwie im Ohr hatte. Es ist ein dunkles Gedicht, nicht wirklich zugänglich und doch licht und hell und offen wie eine Einladung. Es ist wie dieses Jahr. Aus seinen Worten spricht Trost und Ruhe und Kraft.
Das wünsche ich euch von Herzen. Ruhe, Zeit durchzuatmen, Kraft zu tanken. Wir werden sie brauchen in 2024. Frohe Weihnachten und kommt gut rüber.
Ja, kommt gut rüber. Das wird ein tolles Jahr 2024.